Radiokolleg. Präsentiert von Heinz Janisch.
Herzlich willkommen. Der die Erde umfließende Weltstrom. So kann man das altgriechische Wort Okeanos übersetzen. Aus Okeanos wurde Ozean, und was aus den Ozeanen wurde, darauf kann der Mensch nicht wirklich stolz sein. Die Vereinten Nationen haben mit dem 1. Jänner dieses Jahres das Jahrzehnt der Meeresforschung für nachhaltige Entwicklung ausgerufen. Wie es dem Patienten Ozean geht, wir reden darüber diese Woche im Radiokolleg. Wie finde ich einen Titel im großen Ozean der Bücher? In der Reihe Wissen für alle reden wir über ein spannendes Projekt der Österreichischen Nationalbibliothek. Bücher werden digitalisiert und so für alle zugänglich ins Netz gestellt. In der Musikviertelstunde lauschen wir dann einem charismatischen Tieftöner. Wir erzählen die Geschichte des elektrischen Basses, der so manches Musikstück erst so richtig erdet. Wenden wir uns zunächst einem Patienten zu, der wie alle Patienten unsere ganze Aufmerksamkeit und Wertschätzung braucht. Gemeint ist der Patient Ozean. Hörten wir gestern im Radiokolleg, wie das Wasser die Ozeane füllte und sich darin vielfältiges Leben bildete, so rückt heute die Bedeutung der Meere für das Klima in den Vordergrund. Die Wassermassen mildern und kompensieren atmosphärische Ereignisse, sie sind aber gleichzeitig auch Treiber und Anstifter klimatischer Extreme, Stichwort Wirbelstürme. All das will eine Forschungsmission auf einer dreijährigen Weltumsegelung untersuchen. Ilse Huber hat für ihre Reihe Patient Ozean, der röchelnde Atem der Erde, zwei Seglerinnen der Expedition rund um die Welt getroffen.
Segel setzen! Die Expedition rund um die Welt richtet ihre Fahrt nach dem Wind. Und Leinen los! Die Expedition mit den zwei X im Namen ist auch gleich Programm. Ausschließlich Frauen nehmen an der Segelfahrt rund um den Globus teil. 3 Jahre lang. 300 Frauen, 31 Reisen. Die Wissenschaftlerinnen und Seglerinnen setzen sich für das Wohl des Planeten und seiner Lebewesen ein. Eine Forschungsmission nennen es die Initiatorinnen.
Frauen sind nicht nur in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz in den MINT-Fächern, unterrepräsentiert, sondern auch im Segeln.
Heißt es auf der Homepage der Expedition rund um die Welt. Ihre Gründerinnen heißen Emily Penn und Lucy Gilliam. Und sie vereinen die Liebe zum Segeln mit jener zur Umwelt. Sie sind beide Engländerinnen, die eine Architektin und Meeresschützerin, die andere Mitglied einer Umweltorganisation in Brüssel. Für den Umweltschutz zu segeln hat für Emily Penn und Lucy Gilliam hohe Priorität. Ihre Reise hat im Herbst 2019 in Plymouth, Südengland, begonnen. Und in England soll sie im Jahr 2022 auch wieder enden.
Es war die erste Atlantiküberquerung, es war die erste wirkliche Hochseeerfahrung.
Erinnert sich Marita Schmidt aus Wien, die bereits an der zweiten Etappe teilgenommen hat, die von Ponta Delgada auf den Azoren Richtung Südwesten gestartet ist. Für Marita Schmidt war das ein einschneidendes Erlebnis, wie sie lächelnd erzählt.
Die erste Etappe war von England auf die Azoren. Dort haben wir das Schiff dann übernommen und haben es über den Atlantik gesegelt. Als Seglerin ist natürlich eine Transatlantik. Das ist das Nonplusultra. Man darf dann diese rote Hose tragen. In Seglerkreisen dürfen nur die, die den Atlantik überquert haben, eine rote Hose tragen. Und wir haben uns natürlich auch vor der Abfahrt rote Hosen besorgt, die wir dann getragen haben.
Ein Jahr nach ihrer Rückkehr nach Österreich sitzt Marita Schmidt mit ihrer Kollegin Natascha Glanzer-Fürst mental wieder im Boot quer über den Atlantik. Sie waren gemeinsam unterwegs und sie sind noch ganz erfüllt von ihren Erfahrungen. Natascha Glanzer-Fürst?
Wir haben in 4-Stunden-Schichten gearbeitet. Das heißt, man ist immer 4 Stunden am entweder kochen oder putzen oder segeln und 4 Stunden schläft man dann oder hat Entspannung unter Anführungszeichen. Und es ist dann schon toll, wenn man irgendwie nach einer Nachtschicht, wo es dunkel und kalt und windig war, raufkommt an Deck und plötzlich ist das Wasser spiegelglatt, man hat den Regenbogen vor sich, den quasi Sonnenaufgang gerade irgendwie miterlebt und denkt sich, um Gottes Himmels, wie schön kann das plötzlich sein? Also der Atlantik, der einfach so viele Gesichter gezeigt hat, das war schon auch wirklich beeindruckend.
Auch für Freizeitsegler und Hobby-Atlantiküberquerer sind diese Eindrücke unvergesslich. Doch um Auszeit und Genießen geht es bei der Expedition rund um die Welt nicht. Im Gegenteil, arbeiten, beobachten, dokumentieren – stehen im Dienste der ökologischen Veränderung.
Eines der Hauptziele von der Expedition rund um die Welt ist es, Frauen mit einzubeziehen, wenn es um die Themen Kunststoffe und die gesundheitlichen Auswirkungen von Chemikalien geht.
Erläutert die Homepage der Expedition und weiter.
Wir wollen Einzelpersonen dazu inspirieren, ihren persönlichen Lebensstil zu finden. Langfristig sollen negative gesundheitliche Auswirkungen und negative Auswirkungen auf die Umwelt reduziert werden.
Der Ex-Expedition und der Gründerin der Emily Penn geht es vor allem darum, auch Frauen in der Forschung und Wissenschaft einfach sichtbar zu machen. Und sie sagt auch, dass gerade Frauen, wenn es um das Thema Klimakrise und das Umdenken geht, in die erste Reihe gehören, weil wir einfach diejenigen sind, die einfach so die Erhalterinnen sind, die nicht in Krieg denken, sondern eben in Friedensstiftung. Und aus dem Grund war das eine wirklich tolle Geschichte, mit so vielen Frauen gemeinsam da Dinge sichtbar zu machen. Ich habe die Emily Penn live bei einem River Cleanup kennengelernt und sie hat mich wahnsinnig inspiriert und ich habe mich dann dort beworben, hatte aber davor sicher so ein Awakening in Nepal auf einem sehr hohen Berg, wo ich dann gesagt habe, okay, es ist absurd, wie viel Plastik wir tatsächlich in unsere Umwelt bringen, ohne dass wir uns dabei langfristig was denken.
Natascha Glanzer-Fürst hat ihre österreichische Kollegin Marita Schmidt, übrigens die beiden einzigen Österreicherinnen an der Expedition, erst auf dem britischen Segelschiff Travel Edge kennengelernt. Davor mussten beide Frauen erst einen Bewerbungsprozess hinter sich bringen.
Ja, es war ein durchaus umfassender Aufnahmeprozess. Man muss sich vorstellen, da werden 13 Frauen zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Nationen. Das heißt, die müssen auch gewisse Parameter erfüllen, unter Anführungszeichen, dass das auch passt. Also bei mir war der Zugang dieser, dass ich gesagt habe, mir ist es so wichtig, das Thema Klimakrise anzugehen. Und auch je mehr man selbst gesehen hat mit eigenen Augen, desto, glaube ich, authentischer kann man seine Message rausbringen.
Es haben sich über 10.000 Frauen beworben. Es gibt dann eben 300 einzelne Plätze. Und der Prozess war, die Motivation auszudrücken, um zu sagen, warum bin ich die richtige Person, um da dabei zu sein? Was möchte ich mit einbringen? Was möchte ich aus dieser Erfahrung mitnehmen und dann weitertreiben?
Dann folgte ein kurzes Video zur Einreichung plus anschließendem Interview mit einer Partnerin aus dem Expeditionsteam, erzählt Marita Schmidt.
Die dann auch die schwierige Aufgabe hatte, diese Crews zusammenzustellen. Wir waren 10 vollkommen verschiedene Frauen von 23 bis über 60. Und um den Patient-Ozean zu heilen, braucht es eben ganz viele verschiedene Disziplinen, die da gemeinsam arbeiten und sich austauschen.
Nach erfolgreicher Bewerbung sind Marita Schmidt und Natascha Glanzer-Fürst am 27. Oktober 2019 an Bord des 23 Meter langen Segelbootes gegangen. Das britische Stahlschiff ist eine zweimastige Ketch, Baujahr 2001. Speziell angefertigt für Expeditionen in die Antarktis und ausgerüstet für alle Weltmeere. Nach 18 Tagen auf hoher See lief die Travel Age im karibischen Falmouth auf Antigua ein.
Wir Österreicherinnen oder die Leute, die Berge gewohnt sind etc., haben sich die dicke Skiunterhose und die dicken Socken eingepackt und ab Tag 10 war uns allen so heiß und wir haben alle irgendwie tatsächlich in Leiberl, Bikini, Top und Kopfbedeckung war wichtig. Wir haben uns teilweise in die Kübel reingestellt. Es war so heiß, vor allem unter Deck, kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Und wir zwei waren definitiv für Nordpol-Temperaturen ausgerüstet mit der Merino-Skiwolle. Wenn das Wetter schön ist, verbringt man die meiste Zeit an Deck und genießt den Wind und die Sonne und das Meer rundum.
Zunehmend heiß wurde nicht nur der Crew auf dem Weg von Europa nach Westindien, die steigenden Lufttemperaturen versetzen auch die Ozeane in Stress. Der Meeresbiologe Gerhard Herndl von der Universität Wien spricht in diesem Zusammenhang vom Wärmespeicher Meer.
Der Ozean ist ein großer Speicher von Wärme, also all das, was wir an Wärme durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen freisetzen, 95% davon, von dieser Wärme wird vom Ozean aufgenommen.
Unvorstellbare 95% der Wärme nimmt der Ozean auf. All das, was der Mensch seit der Industrialisierung verbrannt hat, wird im Thermophor-Ozean gespeichert. Und das hat Auswirkungen. In beide Richtungen stellt der Marine-Meteorologe Mujib Latif in seinem Buch »Die Meere, der Mensch und das Leben« fest.
Der Ozean spielt eine recht widersprüchliche Rolle im Klimasystem. Er ruft einerseits langfristige Klimaschwankungen in der Atmosphäre hervor, andererseits dämpft er diese wiederum durch das enorme Speicherpotenzial von Wärme.
Konkret zeigen das die Temperaturmessungen an Orten nahe der Küste verglichen zu Orten im Landesinneren. In Sibirien schwanken die Temperaturen über das Jahr gesehen um gewaltige 50 Grad Celsius. In der Nord- bzw. Ostseestadt Kiel beträgt die jährliche Temperaturamplitude gerade einmal 15 Grad Celsius. Daran sieht man, wie das Wasser die Lufttemperaturen mildert. In Kiel arbeitet auch Mujib Latif am Helmholtz-Zentrum für Ozeanzirkulation und Klimadynamik.
Ja, die Südhemisphäre ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, weil die hat sich bisher relativ wenig erwärmt im Vergleich zur Nordhemisphäre. Und gerade der Südozean, der hat sich so gut wie gar nicht erwärmt im Vergleich zu den Meeren der nördlichen Hemisphäre.
Der Südozean, auch Südpolarmeer genannt, umspült die Antarktis. Dort wehen starke Winde, meist mit Schlechtwetterfronten, die das Wasser aufwühlen, stark durchmischen und dadurch kalt halten. Wenn man sich einen Globus hernimmt, dann wird klar, dass die Südhalbkugel deutlich mehr Wassermassen hat als die Nordhalbkugel. Aus dem Südpolarmeer dringt ständig kaltes Wasser Richtung Norden. Ein wichtiger Antreiber für die Meeresströmungen. Je weiter nördlich man kommt, desto deutlicher wird die Meereserwärmung, sagt der Meeresbiologe Gerhard Herndl.
Nordatlantik ist die Zunahme über 10 Jahre hindurch, zum Beispiel nur um 0,1 bis 0,2 Grad Celsius. Das ist relativ wenig, aber wenn man bedenkt, dass das ein Volumen ist, das sich erstreckt von 200 Meter bis in 4000 Meter, wenn man das umrechnet, dann ist das eine erkleckliche Menge an Wärme, die da aufgenommen und gespeichert wird.
Es geht nicht allein um die steigende Temperatur im Wasser, sondern auch um die biochemischen Prozesse im Medium selbst. Denn warmes Wasser löst Gase schlechter als kaltes Wasser. Und das beeinflusst den Sauerstoffgehalt, also den Atem zum Leben.
Das heißt, der Sauerstoffozean wird weniger werden. Und da gibt es Berechnungen, bis zum Jahr 2100 sollten die Ozeane etwa 25% ihres Sauerstoffs verloren haben.
Ein Viertel weniger Sauerstoff als heute ist doch langfristig eine kaum vorstellbare Option. Denn schon gegenwärtig kämpfen Organismen in warmen Meeresabschnitten um ihr Überleben. Mujib Latif bringt ein Beispiel zu ökologisch besonders sensiblen Lebensformen.
Also wir sprechen ja über Klimawandel, das heißt, wir sprechen über die Erderwärmung und besonders dramatisch ist die Situation in den Tropen. Dort, wo es die Korallen gibt, diese wunderschönen Korallenriffe, die auch die Kinderstube für viele, viele Fischarten beispielsweise sind. Und die Korallen, die haben keine große Temperaturtoleranz, wie wir sagen. Das heißt also, die können nur ganz kleine Temperaturschwankungen ertragen.
Die Prognosen des Klimaforschers Mujib Latif decken sich mit jenen von Gerhard Herndl. Die Aussichten sind trüb, wenn die Menschen den Klimawandel weiter so befeuern wie in der Vergangenheit.
Wir erleben das eben immer häufiger in den letzten Jahren, dass große Teile beispielsweise des Great Barrier Reefs diese Korallenbleiche erleiden müssen. Und deswegen kann es wirklich angehen, und das ist jetzt keine Panikmache, sondern Stand der Forschung, dass spätestens Mitte des Jahrhunderts ohne Klimaschutz, das heißt, wenn es weitergeht wie bisher, alle tropischen Korallen tot sind.
In den Tropen verschärfen die steigenden Temperaturen an der Meeresoberfläche noch ein anderes Problem. Das Auftreten von Wirbelstürmen. So schreibt Mujib Latif in seinem Buch über die Meere:
Tropische Wirbelstürme wie Hurricanes oder Taifune können erst ab einer Meerestemperatur von 26,5 Grad Celsius entstehen. Nur dann steht den Wirbelwinden genügend Energie in Form der latenten Wärme zur Verfügung, um sich zu Monsterstürmen zu entwickeln.
Ob diese Hurricanes allerdings häufiger auftreten, da sind sich die Wissenschaftler noch nicht sicher. Das Wirkgefüge zwischen Wasser, Luft und Land ist sehr komplex, sagt Mujib Latif.
Da ist doch ein großes Fragezeichen. Also bei Starkregen ja, bei Hurricanes ist noch das große Fragezeichen, weil es eben auch konkurrierende Prozesse gibt. Bei den Hurricanes ist es eben so, dass sich infolge der Erderwärmung nicht nur die Verdunstung ändert, sondern auch die globalen Windsysteme. Und die ändern sich eben vermutlich in einer Art und Weise, dass sie die Entstehung von Hurricanes eher dämpfen. Deswegen erwarten wir nicht unbedingt mehr Hurricanes, aber wir erwarten auf jeden Fall mehr sehr starke Hurricanes.
In den tropischen Breiten braut der Klimakessel ganz besondere Suppen. Nicht nur der Wind legt an Kraft zu, auch die Niederschläge werden heftiger und unregelmäßiger.
Umgekehrt werden wir davon ausgehen, dass gerade in den inneren Tropen die Niederschläge noch sehr viel heftiger ausfallen. Das heißt also, das Ganze ist extrem kompliziert und auch dynamisch und hängt ganz entscheidend davon auch ab, wie sich die globalen Windsysteme verändern werden. Und im Moment gehen wir davon aus, dass der Monsun nicht zum Erliegen kommen wird, aber er wird stärkeren Schwankungen unterliegen. Das heißt also, es wird Jahre geben mit extrem starken Monsunniederschlägen, die dann auch immer wieder zur Überschwemmung führen. Aber es wird eben auch dann wieder Jahre geben mit extrem schwachen Monsun, die dann zum Teil eben auch zu Dürre führen. Das klingt jetzt irgendwie wie ein Widerspruch, aber das ist eben in chaotischen Systemen, in hochgradig nichtlinearen Systemen tatsächlich oft der Fall.
Raue See und wechselnde Winde machen auch den Seglern zu schaffen. Bei brausenden Stürmen durch die Ozeane zu schippern, ist eine Herausforderung. Auch die Seglerinnen von der Expedition rund um die Welt haben ihren Start auf den Azoren sturmbedingt um einige Tage verschieben müssen. Wie fühlten sich Natascha Glanzer-Fürst und Marita Schmidt vor der Atlantiküberquerung?
Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form unsicher gefühlt. Also man muss sich vorstellen, man sieht tatsächlich einfach für ein paar Wochen nicht so wir und das Boot.
Also es waren einige Begegnungen mit Delfinen, die waren spektakulär und große Aufregung, große Freude. Und was wirklich besonders war, vor allem im Atlantik, wir hatten die Begegnung mit einem Wal, der uns gefolgt ist, was auch von den Meeresbiologinnen an Bord, die sagen, das ist sehr ungewöhnlich. Sie haben gesagt, sie glauben, dass das ein junger männlicher Wal ist, der ein Weibchen sucht und uns vielleicht verwechselt hat oder einfach sehr interessant fand und der uns wirklich gefolgt ist. Und das war eine sehr außergewöhnliche Erfahrung.
Ein großes Meereslebewesen zu Gesicht zu bekommen, ist beeindruckend. Vor allem, wenn es längere Zeit das Boot begleitet. Doch was bedeutet die Klimaänderung für das Meer selbst? Neben der Temperatur spielt auch Kohlendioxid eine essentielle Rolle. Sein Eintrag im Meer macht sich als Versauerung bemerkbar, erzählt Felix Mark, Meeresökophysiologe am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven.
Unter der Versauerung der Meere versteht man einen Anstieg im Säuregehalt des Meeres und der kommt durchs atmosphärische CO2 zustande. Das steigt an und löst sich dementsprechend auch mehr im Meerwasser, in den oberflächennahen Schichten. Dort löst es sich mit Wasser erstmal als Kohlensäure und damit sinkt der pH-Wert. Also der Säuregehalt steigt und der pH-Wert, mit dem man den Säuregehalt misst, der sinkt.
Ein pH-Wert von 7 ist neutral. Kleiner 7 gilt als sauer, mehr als 7 bedeutet basisch. Die Ozeane haben im Durchschnitt einen pH-Wert von 8,0 bis 8,1. Doch seit den 1980er und 1990er Jahren bemerken die Forscher ein deutliches Absinken des pH-Wertes.
Dieser pH-Wert von 8,2 ist abgesunken auf einen Wert von 8,1, 8,0, 7,9, je nachdem, wo man sich befindet. Davor waren die Unterschiede relativ marginal und damals noch nicht so sehr erkenntlich, aber jetzt eben aus der Retrospektive kann man das relativ gut erkennen.
Zwar erhöhten in vorindustriellen Zeiten auch Vulkane den Säuregehalt in Luft und Wasser, aber eben nur temporär und lokal. Nicht global wie jetzt, betont Felix Mark.
Was das halt die menschengemachte Ozeanversauerung angeht und das menschengemachte CO2, das ist ja nur über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 150 Jahren in die Atmosphäre gekommen, und zwar global. Das heißt, die Massen, die wir da haben, sind natürlich über die lange Zeit gesehen ganz andere als das, was jetzt ein Vulkanausbruch ausmachen kann.
Wie stellen die Forscher fest, aus welcher Zeit das Kohlendioxid stammt? Der Kohlensäureanteil im Wasser hat zwar kein Mascherl, aber anhand von Gehörsteinchen und Knochenresten von Fischen aus den 1950er Jahren lässt sich der Nachweis gut erbringen, sagt Felix Mark. Auch quantitativ ist seit den 1950er Jahren ein Anstieg der Kohlensäure zu verzeichnen.
Wenn man sich die ganzen CO2-Messkurven anschaut, seit 1850, seit 1800, dann sieht man, dass wirklich der exponentielle Anstieg erst so in den 50er, 60er Jahren dann wirklich losging. Und das deckt sich dann auch mit den Beobachtungen, die man im Oberflächenwasser des Meeres machen konnte.
Seit Beginn der Industrialisierung, also seit wir Menschen eben gewaltige Mengen CO2 in die Luft blasen, ist der Säuregrad des Meeres ungefähr um 30% gestiegen. Das ist eine dramatische Entwicklung.
Ergänzt Mujib Latif. Dieser rapide Anstieg hat Auswirkungen auf jene Lebewesen im Meer, die auf kalkige Schalen, Skelette und Körper angewiesen sind. Sprich Schnecken, Muscheln, Korallen und Krustentiere. Felix Mark.
Die Forschung zur Ozeanversauerung, speziell auf bestimmte Organismen angewendet, ist noch nicht so alt. Die ist so ungefähr 15, 20 Jahre alt vielleicht. Was man aber tatsächlich sagen kann, ist, dass sich die Schalenformen verändern, dass sich die Schalenzusammensetzung verändert, dass Tiere vielleicht kleiner werden, weil ihnen die Energie dazu fehlt, große Schalen zu bauen gegenüber diesem Säuregradienten, gegen den sie sich schützen müssen. Was bei Korallenriffen auffällt, ist halt dort, wo dann eben kein Gewebe mehr über dem Korallenstock ist, da kann natürlich die Ozeanversauerung voll angreifen.
Und auch hier trifft es die Korallenriffe. Diese Tiere zeigen an, wie es um die Ozeane bestellt ist. Ihren langsamen Tod realisieren Taucher seit Jahren. Statt bunter Riffe machen sich bleiche Kalkgebilde breit. Verschwinden jedoch Muscheln, Schnecken und kleine Krebse, bleibt das lange Zeit unentdeckt. Allerdings mit schwerwiegenden Folgen, sagt Mujib Latif.
Das ist natürlich eine tickende Zeitbombe, das kann man sich ja vorstellen, dass gerade Muscheln, kleine Krebse und so weiter, die oftmals auch am Anfang der Nahrungskette stehen, die leiden natürlich ganz besonders, wenn das Wasser immer saurer wird.
Wenn sie aber bestimmte Schlüsselarten haben und da relativ wenige in einem bestimmten Nahrungsnetz existieren, dann kann natürlich damit das ganze Nahrungsnetz in Mitleidenschaft gezogen werden.
Führt Felix Mark den Gedankengang zu Ende. Wie beim Dominospiel reißt ein fallendes Steinchen die restlichen mit.
Das bedeutet, dass ganze Ökosysteme sich komplett verändern werden und eben auch andere Arten, die vielleicht sogar mit dem Klimawandel durchaus persönlich klarkommen könnten, aber eben ihre speziellen Futterarten nicht mehr finden, dem Ort nicht mehr existieren können.
Wenn sich im Wasser das Verhältnis des Sauerstoffgehalts zugunsten jenes der Kohlensäure verschiebt, kann die organische Masse nicht mehr abgebaut werden. All das geschieht unter der Wasseroberfläche und bleibt für die meisten von uns daher unsichtbar. Wohl gab es erdgeschichtlich immer ähnlich katastrophale Ereignisse, doch die Intensität der Geschehnisse in so einem kurzen Zeitabschnitt seien einzigartig seit Menschengedenken, meint der Paläo-Ozeanograf Martin Frank.
In der Kreidezeit, als die Dinosaurier auf der Erdoberfläche entlang gewandelt sind, da waren die Temperaturen sicherlich bis zu 10 Grad wärmer, als sie heute sind. Aber das System war im Gleichgewicht. Und was wir heute halt über den globalen Klimawandel veranstalten, ist eben, dass dieser Temperaturanstieg schneller stattfindet, als er damals sich langsam aufbauen konnte. Und das ist die Gefahr, die man durch diesen globalen Klimawandel eben hat, weil er eben so schnell geht.
Patient, Ozean, Sie hörten die zweite Folge einer Reihe von Ilse Huber. Die Zitate las Andreas Maurer. Morgen geht es bei uns um das Ende der Welt, die Polkappen und das nördliche Polarmeer.